Wenn man sich mit der Geschichte befasst, ist die Antwort glasklar. Krieg ist bullish für Kupfer. Ich glaube, das ist die ganze ESG-Diskussion. Auf der einen Seite sagt man, wir wollen diese Dekarbonisierung. Die ESG-Vorgaben führen aber eigentlich dazu, dass das nicht wirklich gefördert wird. First Quantum war lange ein sehr spannender Produzent, weil sie halt ein gutes Wachstumsprofil hatten. In den letzten Monaten sind sie jetzt in ein massives Problem in Panama reingelaufen.
Herzlich willkommen zum Rohstoffinvestor-Podcast. Mein heutiger Gast hat langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit alternativen Investments und insbesondere im Rohstoffsektor. Er hat Ende 90er Jahre das Top im Technologiesektor richtig erkannt, ist dann privat in Mineninvestments gewechselt und er war erfolgreich COO der Kryptofund AG, die während dem vom starken Preisanstieg 2017 profitiert hat. Seit 2021 sieht er nun mehr Potenzial im Rohstoffsektor und ist CEO der Torque Capital Management AG, die sich auf Edelmetalle, Uran und Metalle für die Energiewende spezialisiert hat. Wir werden heute Kupfer als Investment einmal von A bis Z anschauen. Wir werden uns den globalen Bedarf anschauen, die zukünftige Produktion, somit auch die Preisentwicklung. Und wir gehen auf die wichtigsten Produzenten ein und welche anderen Möglichkeiten es auch noch gibt, in Kupfer zu investieren. Matthias Maurer, ganz herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Noah. Sehr gerne.
Sehr gerne. Freut mich riesig. Es wird ein super spannendes Gespräch. Matthias, wofür wird Kupfer denn überhaupt gebraucht?
Das Schöne und Spannende an Kupfer ist, man kann das für so viele Sachen brauchen. Das aktuelle Thema ist sicher die ganze Geschichte mit der Dekarbonisierung, die Energiewende. Man kann es brauchen für Solar, man kann es brauchen für die Windräder. Generell überall, wo Leitungen gebraucht werden, aufgrund der super spannenden und guten physikalischen Eigenschaften von Kupfer. Also insbesondere die hohe Leitfähigkeit plus, dass es eigentlich nicht rostet. Oder es gibt so diese berühmte Patina, aber es rostet nicht.
Und aktuell oder historisch gesehen, wo fließt das meiste Kupfer, das aus den Minen kommt, dann schlussendlich hinein?
Also historisch gesehen sicher in den Ausbau der Infrastruktur. Und ich glaube, das war ja der große Treiber in den 2000er oder das Wachstum von China. Und jetzt ist so der Punkt, wo geht's hin? Wir elektrifizieren die Welt überall, weltweit, oder? Es sind die Emerging Markets, die wichtig sind. Aber man darf nicht vergessen, nach wie vor, China ist der große Player quasi im Markt.
Und das Kupfer an und für sich, das wird dann in Kabeln verbaut oder wo spezifisch wird dieses Metall dann eingesetzt?
Also sicher Kabel, Leitungen, Drähte, überall wo Strom hin muss. Also man sagt zum Beispiel auch bei den Elektroautos oder die neuen Autos, die brauchen dann bis zu viermal mehr Kupfer über die Batterie, über die Chassis, überall.
Wie sieht der Kupfermarkt aktuell aus? Angebot, Nachfrage, wie viel Kupfer wird jährlich produziert und wie viel wird nachgefragt?
Also es gibt da so verschiedene Zahlen, oder? Ist so immer so ein bisschen abhängig. Was sicher auch den Markt beeinflusst ist, Kupfer wird meistens zusammen mit anderen Metallen abgebaut. Zu dem kommen wir dann noch später, wie der Einfluss aktuell da ist. Ich würde sagen, Größenordnung etwa 23 plus minus Millionen Tonnen werden produziert und etwa 26 plus minus werden nachgefragt.
Das heißt, es fehlen 3 Millionen Tonnen aktuell im Jahr.
Ja, wobei das Defizit wird dann kleiner berechnet, weil es gibt auch noch Recycling. Oder Kupfer hat eigentlich den Vorteil, dass das sehr gut recycelbar ist. Ja. Das hat praktisch keinen Recyclingverlust von der Idee her.
Okay, und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, wohin wird sich vielleicht zuerst das Angebot, also vielleicht zuerst machen wir es in die Nachfrage, wohin wird sich die Nachfrage bewegen?
Ich glaube, das hängt stark damit zusammen, wie schnell, dass wir mit der Dekarbonisierung vorwärts gehen, oder? Wenn man da wirklich die fantastischen Zahlen nimmt, dann würde sich die Nachfrage fast verdoppeln, oder? Und realistisch sieht man aber jetzt schon im Markt, dass das gar nicht möglich ist. Also auf beiden Seiten nicht. Die Nachfrage ist schwächer, als man gedacht hat. Und auch das Angebot, die Produzenten sind im Moment sehr zurückhaltend, die Produktion hochzufahren.
Diese Ziele der Energiewende, wie sind die genau gesteckt und wo oder was fließt in diese Berechnungen mit ein? Welche ist es eine gewisse Anzahl Elektroautos, die eine gewisse Anzahl Kupfer braucht oder woher kommt der größte Teil der Nachfrage dann?
Also ich glaube, vieles wären dann schon die erneuerbaren Energien per se, oder eben die Solargeschichten, die Windräder, die sehr viel Kupfer brauchen und natürlich die Autos, oder? Also ist eigentlich die Annahme, dass man den ganzen Verkehr quasi würde weg vom Öl nehmen auf die Elektroautos. Ja.
Wie siehst du da die Entwicklung persönlich? Was sagt dir deine Berechnungen, dein Bauchgefühl? In welchen Größenordnungen werden wir da uns vielleicht bis zum Ende der Dekade bewegen?
Also ich glaube, die Annahmen sind viel zu aggressiv. Also ich glaube, der Markt wird das so nicht aufnehmen. Und wenn man die beiden erfolgreichsten Cases, die gerne zitiert werden, anschaut, das ist China und Norwegen, dann haben die für die ganze Geschichte zwei wesentliche Vorteile, sage ich mal. Oder China ist, das sind klare Vorgaben von der Regierung, wo man hin will. Man hat die Luftverschmutzung als Problem, also weg mit allem, was etwas verbrennt, oder? Die haben auch den Herstellern klare Vorgaben gegeben mit Quoten, wie viele Autos, die sie bauen, müssen Elektroautos sein, um eben die Benzinverbrenner wegzubekommen, oder? Und beide Länder haben das sehr stark subventioniert, oder? Und man sieht es jetzt zum Beispiel in Deutschland, da sind jetzt die Subventionen ausgelaufen und der Markt schrumpft sofort, oder? Also die Nachfrage der Privaten.
Eben aktuell sind wir da bei 26 Millionen Tonnen. Realistisch, vielleicht können wir das auch noch aufsplitten. Ich denke, das ist immer auch eine Frage im Kupfermarkt. Wir haben einerseits eben diese Nachfrage aus der Energiewende, die von Subventionen, anderen Faktoren abhängig ist. Mhm. Und dann gleichzeitig haben wir die Schwellenländer, die Emerging Markets, die auch mehr Elektrizität benötigen, auch auf das, sagen wir, Wohlstandslevel, wie es in Amerika, in Europa herrscht, langsam kommen und auch viel mehr Strom brauchen. Wie siehst du diese zwei Faktoren von den Größenordnungen zusammenspielen?
Ja, also ich glaube, die Entwicklung der Länder ist schon sehr wichtig, weil das wird auf jeden Fall passieren, oder? Die wollen unseres Niveau zu leben. Und das heißt mehr Energieverbrauch von der Idee. Also ich glaube, die sind nicht so offen für Sparen. Es ist mehr so die Frage, wie sieht der Mix aus, klar. Und die merken auch, eben sie können nicht mehr Kohle verbrennen. Die wechseln jetzt stark auch wieder in die Atomkraft, bauen da aus, die Chinesen, die Inder. Und ich glaube, gerade Indien ist ein Markt, den haben wir noch nicht so auf dem Radar. Die haben gerade im Vergleich zu China haben die noch massives Aufholpotenzial.
Von den Größenordnungen sprechen wir da von 30 Millionen Tonnen am Ende der Dekade oder könnte es sich verdoppeln in 10 Jahren?
Ja, also es eben kommt jetzt darauf an, wo wir hinkommen wollen und was geht, oder? Ende der Dekade ist sicher 30 Millionen, ist eine der tieferen Schätzungen, oder? Wenn man das ganze Package anschaut, wenn man Net Zero bis 2050 erreichen will, gibt es Zahlen, die gehen bis zu 50 Millionen. Also fast eine Verdoppelung von da, wo wir heute sind.
Ja, also in 25 Jahren.
Ja.
Wenn wir jetzt auf die andere Seite zum Angebot kommen, wie wird dieses sich entwickeln über die nächsten Jahre? Wie sehen da die Schätzungen aus? Kann das mithalten mit der Nachfrage?
Nein, das kann es nicht, denke ich. Also ich glaube, das geht auseinander. Und wahrscheinlich wird dann die Lösung sein, dass man die Ziele verschiebt. Oder sieht man jetzt schon bei den Autobauern, die haben mal gesagt, bis 2030 die Hälfte Elektroautos, jetzt ist eher 2035, Mercedes hat gerade so einen Shift gemacht, oder? Und ich denke, wenn wir sehen heute, wie das läuft mit den Minen, oder bei der Finanzierung, die Widerstände, die kommen bei einerseits wegen den Umweltsachen oder andererseits wegen der Bevölkerung, die keine Mine will, das hat das Permitting so verlängert und das macht alles einfach teurer. Und gerade die großen Kupferproduzenten sind in den letzten Monaten relativ aggressiv nach außen gegangen und haben kommuniziert, ja, etwas Neues bauen machen wir erst, wenn der Kupferpreis sich substanziell nach oben bewegt. Oder ist immer die Frage, was ist der Incentive Price, oder? Und jetzt sind wir so irgendwo unter 4 Dollar pro Pfund, oder? Und der Incentive Price, der da gewissen Produzenten vorschwebt, ist eher 4,5 bis 5, oder? Also sieht man irgendwo das Gap.
Das ist ja noch ja, speziell, dass die Autohersteller, ist das aufgrund von Kupfer, ist das der Hauptgrund, weshalb die Autohersteller ihre Ziele nach hinten verlegen? Oder ist es einfach einer der Gründe?
Also ich glaube nicht, dass der Kupferpreis da das Hauptproblem ist, sondern ich glaube, es ist wirklich so, das ist eher ein Thema, ich sage dem, die Technologieadaption oder die berühmte Adoption of Technology. Und da ist einfach auch, wenn man jetzt in der Schweiz schaut oder den europäischen Markt allgemein, Infrastruktur ist immer noch ein Thema, die Ladestationen oder wer hat überhaupt günstigen Strom. Dann wurde die letzten Jahre, besonders in Deutschland und England, der Strom deutlich teurer. Oder das ist dann so für die, die jetzt nicht sagen können, ja, ich habe sowieso Solar auf dem Dach, ich produziere eh zu viel Strom, ich stecke quasi meinen Überschuss ins Auto. Sondern die es dann kaufen müssen, das hilft so nicht, oder? Also ich glaube, das ist das größere Thema. Und dann das andere war natürlich auch lange, die Elektroautos sind immer noch relativ teuer. Ich glaube, spannend ist, wurde jetzt gerade vom Tagesanzeiger diese Woche aufgegriffen, oder der Markteintritt der Chinesen nach Europa, oder BYD, der größte Produzent, Autoproduzent, aus China kommt jetzt nach Europa. Und ich glaube, das hilft schon bei... Also wenn das stärker steigen will, oder, dann muss der Strom dauerhaft günstig sein, damit es konkurrenzfähig zu Öl ist, sicher, und also quasi Benzin und Diesel. Und es braucht auch mehr, ich sage jetzt mal, einfach kleinere Autos. Und ich glaube, das ist ja die Angst der deutschen Autobauer, die haben das jetzt irgendwie wie verschlafen, oder? Tesla war sehr lange eine Brand mit teuren Qualität, also Qualitätsauto und hohe Qualität, oder? Die haben jetzt auch angefangen, runterzukommen. Also ich glaube, für den nächsten Adoptionsschritt, das braucht wirklich günstige Elektroautos, dass man dann wirklich sagen kann, für die Bedürfnisse gibt es eine Lösung, die sich jemand leisten kann, ohne dass der Markt immer subventionsgetrieben sein muss.
Wenn wir jetzt nochmals auf die Minen zurückkommen, eben, du hast es schon angesprochen, dass es relativ, also wir brauchen einerseits einen höheren Preis von Kupfer, dass überhaupt neue Minen in Produktion gehen. Andererseits, wie lange dauert das denn? Angenommen, wir haben jetzt einen neuen Preis, Kupfer geht auf 5 Dollar das Pfund. Oder wie genau, wie läuft das ab, wenn man das Kupfer sucht, die Mine baut, was sind da die Zeitabstände?
Die werden immer länger und immer grösser, oder? Also als ich das erste Mal im letzten Cycle investiert habe, hat man noch gedacht, ja, 7 bis 10 Jahre. Und heutzutage mit der immer größeren Komplexität, ich würde sagen 15 Jahre plus, oder? Also kurzfristig wird die Lösung dann sein, man probiert aus den bestehenden Minen mehr rauszuholen, respektive aus alten, stillgelegten Minen, die wieder zu reaktivieren. Ich denke, das ist immer so der erste Schritt, der kommt, oder?
Und in diesen 15 Jahren ist da einfach der Bau der Mine mit einberechnet oder auch das Suchen von Kupfer?
Das wäre der ganze Prozess von ich habe was gefunden bis zu Abbau.
Ja, okay. Kannst du uns zurück mitnehmen in deine Learnings vom letzten Cycle? Was hat dich, was nimmst du mit für den nächsten Cycle? Was ist vielleicht speziell am Kupfermarkt, was man in anderen Märkten vielleicht nicht so sieht?
Also ich glaube, eines der großen Learning ist, dass Kupfer ist ein Markt der großen Players. Oder wenn man sieht, die größten paar Firmen und sehr wenige Länder, die dominieren eigentlich den Kupfermarkt, oder? Also von der Idee her, Chile und Peru zusammen ist fast ein Drittel der jährlichen Kupferproduktion. Und dasselbe bei den Produzenten sind, ich sage mal, die Top 10 Produzenten, das ist praktisch die ganze Kupferproduktion der Welt. Und dann gibt es noch ein paar kleinere oder eben als Byproduct Kupfer von anderen Rohstoffen. Also das ist ein starkes Konzentrationsbusiness.
Wie wird Kupfer abgebaut? Was sind das? Wie funktioniert diese Abbautechnik und welche Art von Minen werden eingesetzt? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt ganz verschiedene Sachen, aber grundsätzlich immer groß. Und das ist auch das Problem ein bisschen der Industrie, oder? Wenn man irgendwo was anfängt, dann entweder teuer, großes Loch machen oder underground, aber es ist immer per se kostenintensiv. Ja. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, das wir jetzt haben, oder? Wie finanziert man diesen Abbau?
Gibt es aktuell Investoren, die diesen Trend erkennen und bereit sind, viel Geld zu geben in die Industrie? Oder wie ist da das Sentiment?
Ja, das Sentiment ist noch spannend, oder? Also irgendwie, ich glaube, das ist die ganze ESG-Diskussion, oder? Also auf der einen Seite sagt man, ja, wir wollen das, wir wollen diese Dekarbonisierung. Die Industrie, die Finanzindustrie per se und die ESG-Vorgaben führen aber eigentlich dazu, dass das nicht wirklich gefördert wird. Oder wenn man zum Beispiel jetzt anschaut, die großen Finanzverwalter, die dann sagen, ja, wir wollen keine Minen finanzieren. Die Pensionskassen, ja, wir wollen in keine Firma investieren, die Minen finanziert. Oder wenn du eine Bank bist und du hast Kunden, die Minen finanzieren, dann geht das gegen deinen ESG-Credit. Oder du bekommst dann quasi Abzüge. Also die Incentives sind überhaupt nicht für sowas gesetzt eigentlich, aktuell. Also zumindest im Westen. Klar kann man sagen, in Asien, die sind da relaxter, die machen einfach, weil sie sehen, wir brauchen das, wir wollen das, oder? Und deswegen denke ich, der große Ausbau kommt vermutlich dann von da.
Was braucht es, dass bei uns in Europa diese Realisation oder Realisierung bei den Leuten ja irgendwie ankommt, dass wir für, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, grünen Strom einfach mehr Rohstoffe brauchen werden?
Ich glaube, das ist ein bisschen ein Wohlstand und ein Luxusproblem, weil wir haben es ja. Also das hat sich wie abgekoppelt, oder? Und ich denke, das ist auch ein bisschen ein Generationenproblem, wenn wir jetzt das sehen. Die Minenbranche sucht junge Investoren, die nutzen das alles, aber irgendwie der Schritt da zu investieren, der Link, der fehlt irgendwie, oder? Die investieren dann lieber eben in Krypto, AI, was ihnen logischerweise näher ist, oder? Kennen sie besser. Also wir haben da ein bisschen, ich glaube, ein guter Vergleich ist auch die Landwirtschaftsproduktion. Wir haben uns da recht wegbewegt in Europa von, wo kommt die Milch her, wo wächst was und wie passiert das, oder?
Wie nahe stehen wir an dieser, entweder realisieren wir es und bauen mehr Rohstoffe ab oder wir werden gezwungen, es zu realisieren, weil dann die Kupferpreise in den Himmel steigen, wie es beispielsweise der Uranpreis jetzt getan hat. Bist du aktuell in Kupfer investiert oder sagst du, nein, es braucht noch eine gewisse Zeit, bis es wirklich wieder interessant wird?
Ja, also ich glaube, die großen Treiber beim Kupfermarkt, das ist eigentlich China und die US-Zinsen, oder? Also ich glaube, es bräuchte sicher eine Zinswende, damit die Nachfrage aus der Wirtschaft und aus der Industrie wieder stärker wird, oder? Das ist sicher wichtig. Weil aktuell zum Beispiel, da sieht man jetzt die chinesischen Schmelzen haben jetzt zum Beispiel die Preise für die Produzenten runtergesetzt, damit sie Material bringen, weil sie zu wenig Material bekommen, um zu schmelzen. Also von dem her, da sieht man eigentlich jetzt am besten, wo wir aktuell stehen. Die hätten gerne, aber es kommt nichts aus der Produktion. Also es kommt nicht nichts, aber es kommt zu wenig.
Und wovon, wie viele Monate oder Jahre sagst du, möchtest du noch warten, bis ein Kupferinvestment wieder, oder was erwartest du? Sagst du, ich erwarte, dass im Frühling die Zinsen gesenkt werden, dann sind wir ready, oder gibt es einen Faktor, wo du sagst, dann ist ein Kupferinvestment spannend?
Ja, also ich glaube, wir sind da jetzt am Punkt, es ist sicher noch nicht so stark runtergekommen wie zum Beispiel Lithium, oder wo man sagen kann, das ist jetzt vermutlich wieder ein guter Zeitpunkt, sich das intensiv anzuschauen. Ja, ich denke, es bräuchte schon da ein klares, besseres wirtschaftliches Bild, bis wir sagen, da gehen wir jetzt wieder größer rein.
Hast du auch ein gewisses Preislevel, das du dir anschaust und sagst, wenn Kupfer jetzt, sagen wir, auf $3 zurückkommt, dann ist das wie Erdöl bei $30 zum Beispiel?
Ja, also ich denke, dass es auf $3 runtergeht, sehe ich schwierig, einfach aufgrund von der Situation. Da ist wie, selbst wenn die Wirtschaft jetzt noch länger schwächelt, da kommt zu wenig raus, kann man ganz klar sagen.
Wie vielleicht wenn wir noch ein paar Szenarien für die nächsten Monate und Jahre uns anschauen.
Sicher.
Wie würde Kupfer sich verhalten in einer Rezession beispielsweise?
Also eben, Rezession ist sicher ganz schlecht für den Kupferpreis, weil da geht dann alles zurück. Die Industrienachfrage geht zurück, die und auch die private Konsumnachfrage der Privaten, oder? Also die kaufen dann weniger elektronische Geräte, die kaufen weniger Autos. Also das ist so, dann passiert wirklich nicht viel.
Ja. Und dann, wie lange dauert es, bis dieser Überschuss an Produktion dann wieder abgebaut wird und man wieder ins Defizit reinkommt?
Das kommt dann eben auch darauf an, wie tief das die Rezession ist. Das ist so. Aber ich denke mal, also durch das, dass der Markt schon eher eng ist, sage ich mal, im Moment, würde ich jetzt sagen, es geht sicher schneller als in der Vergangenheit. Hm. Also grundsätzlich schauen wir im Moment für das aktuelle Jahr, rechnen wir mit einem Defizit.
Und wie groß schätzt du das Defizit?
Ein paar hunderttausend Tonnen.
Ja, also nicht wirklich, nicht ein großes Defizit, das jetzt den Preis nach oben treiben lassen würde.
Nein, denke ich nicht, ja.
Wenn du deine Edelmetalle, dein Gold und Silber nicht bei einer Großbank lagern möchtest, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es geht mir nämlich genau gleich. Du solltest es aber auch nicht bei dir zu Hause lagern, denn dort könnte es gestohlen werden, du könntest es verlieren, es könnte eine Überschwemmung geben. Was auch immer, es gibt viele Gründe, weshalb es zu Hause nicht wirklich sicher ist. Deshalb empfehle ich dir die BB Wertmetall AG, um Gold, hochreines Gold und Silber in Granulatform unter deinem Namen zu lagern in einem Schweizer Hochsicherheitslager, wo deine Anlage vollumfänglich versichert ist. Der Service bei der BB Wertmetall AG ist super unkompliziert zu nutzen. Ich habe immer einen Ansprechpartner, der mir persönlich Antwort gibt. Du kannst einfach anrufen, deine Fragen stellen. Es ist wirklich, du wirst es rausfinden. Es sind sehr tolle Leute, die dort arbeiten. Ich bin selbst seit mehreren Jahren Kunde und bin zufrieden mit dem Service, mit den Preisen und bin sehr glücklich, dass sie den Podcast sponsern, deshalb, weil ich es selber euch empfehlen kann, weil ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe und ihnen vertraue. Werner kennt ihr ja vom Podcast, genau. Werner Ullmann, der CEO der BB Wertmetall AG. Melde dich also heute noch und sage einen lieben Gruß vom Noah vom Rohstoffinvestor Podcast. Und da ich kein Finanzberater bin, solltest du dich vor einer Investition immer auch mit deinem Finanzberater absprechen. Und fürs nächste oder übernächste Jahr, was sind da deine Schätzungen?
Ja, ich gehe mal davon aus, so wie im Moment die Situation steht, wir werden jetzt mehrere Jahre im Defizit bleiben. Einfach, weil die Produzenten so Schwierigkeit haben, die Produktion auszuweiten. Also wenn wir jetzt nicht wirklich eine riesen Depression bekommen wie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern irgendwo eine stabile Wirtschaft haben, vielleicht ein bisschen langsamer wachsen, dann ja, ich erwarte jetzt da nicht die großen Überschüsse auf der Produktionsseite im Vergleich zur Nachfrage.
Ja. Was würde im Szenario eines Krieges, wie würde das auf den Kupferpreis ausspielen? Wir haben ja, oder einerseits ist es schlecht für die Wirtschaft, sage ich mal, aber die Rüstungsindustrie, wo natürlich auch Kupfer braucht für die Waffen, würde sich das etwa die Waagschale heben? Ist natürlich sehr hypothetisch, schwierig zu sagen.
Ja, also ich sage so, wenn man sich mit der Geschichte befasst, ist die Antwort glasklar. Krieg ist bullish für Kupfer. Und zwar einfach, weil du brauchst dann mehr Fahrzeuge oder es geht in die Flugzeuge rein. Eigentlich alles für die Kriegsführung, wo du es brauchst, braucht Kupfer. Das ist der eine, oder? Der Bedarf geht hoch, du brauchst mehr Infrastruktur, mehr Drähte, mehr Leitungen, alles, oder? Und das ist mal kurzfristig und was sicher dann auch preistreibend ist, das sieht man jetzt zum Beispiel mit der ganzen Geschichte mit dem Roten Meer, oder? Kriege führen zur Disruption von Supply Chains, was auch dazu führt, dass die Rohstoffe knapper und teurer werden. Das ist so der erste Effekt. Und der zweite Effekt, wo dann eben auch noch kommt, ist, wenn der Krieg wieder vorbei ist, dann hast du normalerweise massiven Wiederaufbaubedarf. Also ich glaube, die beiden Weltkriege sind ein gutes Beispiel dafür. Da schon während dem Krieg und dann auch nach dem Krieg noch lange stark erhöhter Bedarf nach Kupfer.
Ja. Also eigentlich das einzige Szenario ist eine, sag ich mal, friedliche Rezession, während der Kupferpreis nicht ansteigt, sondern in den anderen Szenarien gehen wir von einem steigenden Kupferpreis aus.
Ja, ich gehe davon aus, das ist das Thema für die Dekade. Oder wie schnell das denn der steigt, der wird sicher nicht so aggressiv steigen wie zum Beispiel Uran über die letzten 2 Jahre, oder weil da ist wirklich so, da gibt es noch viel mehr Brownfield-Projekte in Kupfer. Also man kann schon mehr machen, man hat mehr Recycling, ist ein größeres Thema.
Was sind Brownfield-Projekte?
Das sind Projekte, die bereits einmal in der Produktion waren und dann eingestellt wurden, weil sie sich einfach nicht mehr gelohnt haben auf dem Preisniveau.
Ja, ja.
Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade diese Woche mit einem Expert für Tungsten geredet. Oder ist auch so das, ich sage es mal, Kriegsmetall, oder? Und die haben auch zwei Projekte, eines in Portugal, eines in Südkorea. Und das Projekt in Portugal haben sie jetzt konkrete Anfragen von der EU, die sollen doch das bitte wieder die Produktion hochfahren, weil Europa da quasi unabhängiger werden will vom Weltmarkt.
Du hast das Problem bei der Ausweitung der Produktion vorher schon angesprochen. Mhm. An welchen Faktoren liegt das, dass es schwierig ist, die Produktion aktuell zu erhöhen?
Ja, es sind verschiedene Faktoren. Also Finanzierung ist sicher ein Thema. Eben viele frühere Player, gerade die Banken, sind viel zurückhaltender geworden. Es müssen andere Organisationen einspringen. Dann grundsätzlich einfach mal die Leute zu finden, wird ein Thema. Also Fachkräftemangel ist auch im Mining ein Thema. Und sicher halt einfach das berühmte «Not in my backyard», oder? Also auch die Länder, die traditionell klassisch das getrieben haben, jetzt gerade beim Kupfer, Chile und Peru, immer mehr Widerstand aus der Bevölkerung. Sieht man auch bei Lithium, oder? Lithium braucht viel Wasser, Chile hat zu wenig Wasser generell. Also diese Konflikte werden immer größer, oder? Und was man bei Kupfer auch nicht vergessen darf, Kupfer ist ein Metall, das baut sich nicht ab in der Umwelt. Also Ansammlungen von Kupfer sind schädlich für die Gesundheit.
Zu welchem Preis lohnt es sich denn, Kupfer zu recyceln? Also du hast gesagt, es wird schon recycelt, mhm. Aber dass man sagt, okay, man alles war, jede Windkraftanlage, die wieder abgebaut werden muss, weil sie in die Jahre gekommen ist, bei welchem Preis lohnt sich das, wirklich alles Kupfer wieder rauszuholen?
Ja, ich glaube, gerade, also zum Beispiel die Windanlagen sind ein Riesenthema, oder? Und da sind die anderen Stoffe, die mitverbaut werden, sind eigentlich das größte Problem für das Recycling. Weil man die dann nicht richtig gut raustrennen kann, oder? Und deswegen sieht man ja auch die, ich sage jetzt mal, schrecklichen Bilder, oder wie die alten Windanlagen da quasi einfach deponiert werden und auf die Halde geschmissen werden. Also ich glaube, da müsste schon noch einiges passieren. Hm. Also es ist wie ein technologisches Problem oder bessere Trennungsverfahren, damit es günstiger wird. Und ich glaube, für das gibt es noch andere Recycling-Ressourcen, die besser dastehen.
Wenn wir uns global die Produzenten anschauen, an welchen Orten wird im Moment vor allem Kupfer abgebaut? Wie ist das Verhältnis?
Also eben, ich denke, der wichtigste Markt ist Chile, das sind etwa 20%, Peru sind 10%, China hat auch gewisse Mengen. Der Kongo ist so ein bisschen der Emerging Market, also war klassisch schon. Da wird aktuell gerade stark ausgebaut. Eben auch, ich denke auch da, weil halt da läuft es mit der Investition, oder? Mit allen Vor- und Nachteilen.
Wenn wir uns die größten Produzenten noch anschauen, die es aktuell gibt, wie ist da der Markt aufgeteilt? Du hast mir schon vor dem Gespräch ein bisschen erzählt, oder dass der Kupfermarkt extrem konzentriert ist, dass es wenige große Players gibt. Wie ist da das Zusammenspielen dieser Players?
Ja, also ich glaube, die Player früher war vieles so, eben in Chile hattest du die staatliche Gesellschaft Codelco, die groß war. Ich sage es mal so, der Markt entwickelt sich immer mehr in die Richtung von einem Portfolioansatz. Also dass die großen Player bei verschiedenen Projekten in verschiedenen Besitzverhältnissen zusammenarbeiten. Ich glaube auch aus dem Wunsch heraus, global besser diversifiziert zu sein, dass du eben kein Klumpenrisiko hast. Oder wenn man sieht, die letzten 2-3 Jahre waren in Chile und Peru politisch schwierig und da haben sofort alle gesagt, huch, jetzt wollen wir nicht zu viel machen, also auf verschiedenen Seiten. Die Anleger haben tendenziell Titel abgestraft, die in Chile und Peru tätig sind. Und auch die Firmen haben gesagt, ja gut, wenn wir nicht wissen, wie die Regierung, wo sich das hinbewegt, wollen wir auch nicht zwingend mehr investieren. Das hat dann auch zu gewissen Rückgängen in der Produktion geführt.
Welches ist aktuell der größte Produzent für Kupfer?
BHP.
Ja. Und welchen Anteil haben die ungefähr an der Weltkupferproduktion?
Ja, die sind relativ groß. So in Prozent wüsste ich es jetzt nicht genau.
Ja.
Und die treten aktuell, muss man aber auch noch sagen, die treten ein bisschen auf die Bremse, weil wegen dem Nickelmarkt, also in den Projekten, wo sie Nickel und Kupfer zusammen anbauen, die haben jetzt Nickel stark reduziert, weil Indonesien ein sehr starkes Signal an den Markt gesetzt hat, wir wollen den Nickelpreis tief halten. Die Chinesen wollen das, die Chinesen sind der größte Investor in Indonesien, die haben eigentlich den ganzen Ausbau vorangetrieben. Und ich denke, das sind zwei strategische Gründe. Also die Chinesen wollen das, weil sie das Nickel, das günstige für die Batterien brauchen, um damit quasi den Automarkt so richtig aufzurollen. Das ist das eine. Und Indonesien hat natürlich jetzt auch gemerkt, wenn Nickel zu teuer wird, dann werden bei der Batterie Alternativen interessant, die weniger Nickel brauchen. Also zum Beispiel eine Lithium-Phosphat-Batterie. Und man sieht das sehr gut, wie sich jetzt der Nickelmarkt entwickelt hat. Oder 2022 war Indonesien etwa 37% des Nickelmarkts, also in der Produktion. Und aktuell sind die weit über 50% geschossen. Also die haben wirklich den Nickelpreis in den Boden getrieben. Und haben diese Woche das Signal nochmals verstärkt und haben gesagt, wir machen so lange weiter, wie es braucht.
Und dieser Nickelpreis, ist der auch für andere Produzenten ein Problem? Also für andere Kupferproduzenten, wenn der zu tief ist?
Ja, wenn das Projekt, wo halt das Kupfer produziert wird, einen starken Nickelanteil hat, oder? Wo dann entweder der Byproduct Credit oder umgekehrt dann eben die Wirtschaftlichkeit senkt, oder? Und deswegen hat BHP gerade in Australien aktuell zurückgefahren, massiv, und auch andere Australier. Weil die einfach sehen, die sind natürlich nahe an Indonesien dran und die sehen jetzt, was die machen, oder?
Ich habe noch zwei, drei andere größere Produzenten auch rausgeschrieben. Was für ein Produzent ist First Quantum?
Also First Quantum war lange ein sehr spannender Produzent, weil sie halt ein gutes Wachstumsprofil hatten, oder? Sie haben eine der größten Minen der Welt, was immer spannend ist, oder hatten eine gute Pipeline. In den letzten Monaten sind sie jetzt in ein massives Problem in Panama reingelaufen. Die Mine wurde jetzt quasi mal für den Moment stillgelegt. Die Hoffnung von First Quantum ist, dass die Regierung wechselt und dann hoffentlich es wieder konstruktiver wird. Also da ist es auch der Widerstand der Bevölkerung. Populistisch für die Wahlen ist es gut, die wollen die Mine grundsätzlich mal nicht. Für den Staatshaushalt von Panama wäre es vermutlich besser, die würde laufen, oder? Aber das ist dann so selbes Problem wie in Chile und in Peru. Oder? Für die Wahlen ist es gut, wenn man sagt, wir wollen weniger Mining, anderes Mining. Was eigentlich noch speziell ist, gerade in Chile und Peru, wo ja Länder sind, wo doch das Bruttosozialprodukt sehr stark an Mining hängt.
Wie siehst du das? Wie wird sich das politisch weiterentwickeln? Wird das noch schwieriger werden in diesen Ländern? Oder?
Da würde ich jetzt sagen, schau mal die Schweiz an, oder? Windrad, Einsprache, Solarexpress, Einsprache. Also ich glaube, das ist ein, also wie soll ich sagen, je besser das einem geht, desto weniger will man eine Mine, oder? Je mehr das, also ich sage es so, die Industrie macht natürlich auch immer mehr, dass die Emissionen der Minen kleiner werden. Das ist die eine Seite, oder? Aber generell ist natürlich immer noch so, es bleibt immer ja noch was da, also der Verkehr zur Mine weg und hin. Potenzielle Schäden, die Unglücke, die passieren können. Aktuelles Beispiel SSR Mining in der Türkei. Ganz schlimm, ganz schwierig, oder was da passiert ist. Das hilft nicht, oder?
Vielleicht für die Zuschauer, die das noch nicht mitbekommen haben, kannst du kurz ausführen, was dort passiert ist in der Türkei.
Also das bei einem Projekt ist da quasi der Damm gebrochen. Also wenn man es so anschaut, und es hat eine riesen Lawine ausgelöst, also Schlamm und Dreck und alles, was hinter dem Damm war. 9 Leute sind vermisst, also sind wahrscheinlich tot oder findet man nicht. Die Regierung hat jetzt von der Türkei, hat der Firma logischerweise alle Permits entzogen für die Mine im Moment, oder? Und jetzt hängt das in der Luft, was man da macht, oder? Also sicher auch Umweltschaden ein gewisses Problem, wobei im Moment sagt man noch, ist überschaubar, man hat noch nichts gefunden, aber man weiß nicht, wie es in ein paar Monaten aussieht.
Wenn wir jetzt an den Punkt kommen, wo die Zinsen wieder gesenkt werden, wo Kupfer wieder spannender wird für die nächsten Jahre, in welche Länder möchtest du investieren oder vielleicht in welche Produzenten, die dann dort auch sind?
Ja, eben, ich sage es jetzt so, oder? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass eigentlich die größten Länder sind die schwierigsten, so von der Idee her. Also ich würde das wirklich breit diversifiziert anpassen.
Eine weitere Aktie, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist der Rio Tinto.
Ja.
Was ist das für ein Unternehmen?
Das ist eigentlich ein spannender Konzern. Die sind in sehr vielen verschiedenen Rohstoffen aktiv. Die haben auch auf der Nickel-Seite jetzt ein bisschen die Bremse gezogen. Sie werden auch immer lustigerweise mit Uran in Verbindung gebracht. Die haben noch ein paar Projekte von früher, die sie früher mal gekauft haben. Und sind auch immer wieder so ein Kandidat, wer könnte noch was kaufen im Uranbereich, um zu diversifizieren. Also sehr gut breit aufgestellt.
Und auch global tätig.
Genau, ja. Auch ja. Sehr gut diversifiziert eigentlich.
Ja. Und Anglo-American?
Weniger gut diversifiziert, stärker konzentriert. Sind tendenziell im Moment auch eher vorsichtig.
Im Sinne von?
Neue Investitionen.
Ja, also neu, das bedeutet die Investition in alte, stillgelegte Minen oder auch das Kaufen von kleineren Minen zu ihrem Portfolio dazu?
Ja, beides eigentlich. Also sie sind, also eben viele Produzenten sind im Moment in der Wartehaltung und die suchen, wollen eigentlich einen größeren, also einen höheren Kupferpreis, bevor sie wieder sagen, jetzt gehen wir ins Risiko rein.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte einen größeren Hebel auf einen steigenden Kupferpreis, dann ist vielleicht eben eine Anglo-American spannender als eine Rio Tinto, einfach weil sie nicht so diversifiziert oder weil sie konzentrierter auf Kupfer ist. Oder wie spielt das für dich in deine, sagen wir jetzt, Portfolioaufstellung hinein? Wie wichtig ist es dir, dass du da auch konzentrierte Unternehmen hast und eben nicht zu diversifizierte, weil du dann Streuungsverluste hast durch Nickel etc.
Ja, eben der Streuungsverlust. Manchmal haben wir noch Glück und der Streuungsverlust hilft dann noch mehr als die ursprüngliche These. Ist mir auch schon passiert in meiner Karriere. Aber idealerweise möglichst Pure Plays, oder? Was natürlich eben tendenziell bei Kupfer ein bisschen schwieriger ist, weil Kupfer per se immer meistens mit anderen Metallen abgebaut wird.
Ja. Wie siehst du Glencore? Das Schweizer Unternehmen ist ja auch im Kupferbereich aktiv und ich glaube, hat eine der höchsten Dividenden jetzt im Vergleich mit den anderen auch Kupferproduzenten.
Ja, Glencore hat noch den Vorteil, dass sie verschiedene Geschäftsfelder haben. Das sieht man auch bei den Aktivitäten, oder? Ist ja jetzt nicht das Pure Copper Play, die sind ja noch ganz woanders überall investiert. Also das ist dann mehr so. Also Glencore ist für mich mehr so, ich glaube daran, dass die Dekarbonisierung kommt und dass wir einfach alles brauchen. Und dann deckt das eben sehr viel ab.
Das ist eine Wette auf einen allgemeinen Rohstoffboom.
Genau, richtig. Ja. Ja. Und auch mehr Leverage, weil sie halt auch noch mehr, ich sag mal, in verschiedenen Aspekten auch vom Handel und so involviert sind.
Ein weiteres großes Unternehmen ist Freeport-McMoRan.
Ja.
Was ist das für ein Projekt oder Unternehmen?
Ja, es hat vor allem eines der wichtigsten Dinge, das sie haben, ist natürlich die zweitgrößte Kupfermine der Welt, wo sie stark beteiligt sind, oder? Hat ihnen zwischendurch auch immer wieder mal Probleme bereitet wegen dem Standort, das ist Papua-Neuguinea. War nie eine einfache Geschichte. Ich glaube, das ist sowieso ein wichtiges Thema im Kupfermarkt, oder? Die Kupfergroßminen sind kein Overnight-Success, oder? Also gerade eine, die jetzt stark zum Laufen kommt, oder die Region ist der Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile. Und die Landin-Familie aus Schweden, die das ursprünglich das Projekt angefangen hat, die haben Mitte 90er Jahre damit angefangen. Und sind jetzt aufgrund der politischen Situation in Chile, der politischen Situation in Argentinien, die kennt man, ist sehr volatil, wechselt alle paar Jahre wieder. Die haben eigentlich erst so vor etwa 2 Jahren ist in diesem District der Durchbruch gelungen.
Und kannst du es erklären oder noch ausführen, was dort passiert ist?
Also erstens mal eine der Firmen, Philo, hat ein sehr gutes Drill-Result gemacht, oder? sehr viele Meter, gute Grades, Kupfer. Das Problem des Districts ist quasi, die Lage ist sehr hoch, also alles sehr teuer, da überhaupt was zu machen. Und es hat lange die kritische Masse gefehlt beim Vorkommen. Also wenn man die Grades hat auf der Höhe, braucht man einfach mehr davon. Und das war so der Game Changer. Jetzt erreichen wir wahrscheinlich die kritische Größe. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, Argentinien ist als Land sehr schwierig, sage ich mal, sehr stark inflationär. Die Regierungen haben verschiedene Ansätze, wie man es löst, je nach Partei. Und auch die Provinzen sind sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel im letzten Mining-Boom in den 2000er hat dann Mendoza, die Provinz Mendoza, zum Beispiel das Mining verboten, weil sie gesagt haben, uns ist der Weinabbau, die Landwirtschaft ist viel wichtiger, die bringt uns mehr. Oder die haben dann mehr auf den Tourismus auch gesetzt. Weintourismus ist extrem stark da gewachsen. Und deswegen kommt es auch stark darauf an, in welcher Provinz in Argentinien das man ist. Und die andere große Hürde ist einfach in Argentinien, dass man quasi die Agreements bekommt mit der Regierung, die langfristigen, zur Lösung der Steuern oder Kapitalkontrollen ist ein Riesenthema. In Argentinien, man bekommt eigentlich das Geld so nicht raus oder man muss es in Argentinien reinvestieren, all die Geschichten. Oder wie viel Geld darf man rausnehmen quasi?
Wenn jetzt jemand als Ziel hat, möglichst gut den Kupferpreis nachzubilden oder auch einen Hebel auf den Kupferpreis zu bauen, was ist da die beste Strategie? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel an Uran denken, dann haben wir gesehen, dass der Uranpreis stark gestiegen ist. Man hat eigentlich, oder viele Leute hatten erwartet, dass die Aktien dann mit einem Hebel, also überproportional ansteigen werden, was eigentlich nicht ganz so passiert ist, wie man sich das, oder wie sich das viele Leute erhofft hatten, aus verschiedensten Gründen. Wie wird das beim Kupferpreis vonstatten gehen? Wie wird dieses Verhältnis dort sein? Also findest du, am besten wäre es eigentlich einfach in Kupfer-Futures zu investieren? Oder
das ist sicher das einfachste Pure Play, oder? Hast du die wenigsten länderspezifischen Risiken, wenn du richtig liegst, hast du es, oder? Ich glaube, sicher, die Miner beim Uran haben tendenziell enttäuscht, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt solche, die haben besser performt als der Spotpreis. Wobei, bei Uran muss man schon sagen, gibt da natürlich, also eben, es gibt den Spot-Price und den Contracting-Price und der ist ja immer noch deutlich tiefer als der Spot im Moment, oder?
Das genau, also vielleicht zur Erklärung, das sind einfach die Preise für eine Lieferung in 15 Jahren, wann auch immer. Und das ist im Kupfersektor, ist das weniger üblich, diese Contracting-Preis-Strukturen?
Ja, viel weniger, also genau.
Also es läuft eigentlich dann alles über den Spot-Preis?
Ja, ich würde sagen, nicht alles. Zum Teil ist ja auch Finanzierungsbedingung, dass du gewisse Sachen hedgst, oder? Um den Preis zu sichern, damit du sicher dann den Kredit zahlen kannst, oder? Aber ist sicher nicht so, Uran ist da schon extremer.
Ja. Sind dir ETFs bekannt, die einfach den Kupferpreis als solches tracken, damit man jetzt nicht in Futures investieren muss?
Ja, also ETFs bekommst du eigentlich von allen größeren Anbietern, gibt es auf Kupfer.
Auf den Kupferpreis gibt ja auch die Kupferminen, COPEX, gibt es einen großen ETF.
Genau.
Was hältst du von dem?
Also ich sage so, eben aufgrund von, wie die Industrie konzentriert ist, wenn du den COPEX kaufst, dann kaufst du die Industrie. Ja. Also dann hast du ich denke, das Optimum, also dann kaufst du wie praktisch den ganzen Kupfermarkt.
Ja.
Was die Produktion betrifft, oder?
Ja. Wie, wenn ich bei dir oder in deine Strategie noch ein bisschen hereinschauen darf. Wie planst du deine Kupferinvestments? Sagst du, hast du vielleicht nochmals, um auf den Zeithorizont zurückzukommen, hast du eine gewisse Zeit, wo du dir schon eine Liste mit Kupferminen gemacht hast oder sagst einfach, ich warte jetzt, bis die Zinsen gut sind und dann kaufe ich mir je 20% von den 5 größten Kupferproduzenten. That's it.
Ja, also ich glaube, das ist so das große Learning, weil du mal vorher schon gefragt hast, ist, wenn man das Gefühl hat, das dreht, dann tendenziell mit den liquideren Titeln starten, also den größeren, ja.
Ja.
Weil die werden tendenziell zuerst profitieren. Ich glaube, das hat man auch gut gesehen im Uran oder Cameco ist dann zuerst recht stark durchgestartet, oder? Weil das, also ich sage so, die die institutionellen Investoren, wenn sie in den Markt kommen, die kaufen zuerst mal die Indizes. Und die Indizes kaufen dann natürlich die Titel, die bei ihnen möglichst drin sind. Und das sind tendenziell natürlich die großen.
Und danach ist eine Schlussfolgerung, kommen dann die Privatinvestoren, die dann eher auf die kleineren Minen gehen? Oder wieso sind es zuerst die großen Firmen und dann erst später vielleicht die Juniors oder Mid-sized Firmen?
Ja, also tendenziell, es braucht Zeit, bis sich das spekulative Kapital bildet, oder? Ich glaube, die letzten 3 Jahre im Mining-Sektor waren grundsätzlich mit wenigen Ausnahmen schlecht für die Investoren. Das heißt, da muss sich zuerst wieder wie ein Pool bilden für die ganz spekulativen Ideen. Also zuerst wird es wirklich das ganz einfache Index-Buying sein und das geht halt in die großen Titel, weil die sind in den Indizes drin.
Ja. Und planst du danach dann das Geld aus den großen Titeln in die kleineren zu rotieren oder sagst du, das ist zu riskant?
Also einen gewissen Teil davon, das machen wir auch bei unseren Investments, also egal welcher Rohstoff, tendenziell zuerst die Großen, wenn sich die Wende etabliert hat, wenn man sieht, jetzt wird es spekulativ oder der Preis geht mit, dann rotieren wir quasi in die riskanteren runter. Einen gewissen Teil natürlich.
Welche Optionen sind da für dich spannend? Vielleicht nicht jetzt aktuell, aber in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, welche, sagen wir jetzt mal, spekulativeren Titel?
Ja, ich würde dann auf die Explorer setzen, mittelfristig die in, ich sage jetzt mal, in westlichen Jurisdictions sind. Weil die werden dann tendenziell von den Investoren eher gekauft, oder?
Ja.
Also ich meine, es gibt spannende Firmen eben in der DRC, aber ob das dann großen Anklang findet, aus anderen Gründen schwierig, oder? Mhm.
Hast du eine Shortlist, 2, 3 Titel, bei denen du sagst, ah, die finde ich aktuell besonders spannend?
Ja, also eben, ich habe den Vicuña District erwähnt, oder könnte man Philo oder NGX anschauen. Sind sicher beide spannend. Philo wahrscheinlich, weil sie weiter sind. Mögliche Konsolidierung, NGX, weil sie am Drillen sind und da noch Potenzial nach oben haben, denke ich mal. Oder?
Ja. Und Drillen bedeutet, die suchen noch, die sind
aktiv
nicht
daran, ja. Die haben gerade Drill Results produziert, also quasi publiziert, haben weiter in der Pipeline.
Ja. Und stehen noch, also produzieren aktuell noch kein Kupfer.
Nein, das ist rein noch ein Play auf Western District noch, oder?
Ja, ja. Vielleicht hier auch noch wichtig zu erwähnen, das sind dann Aktien, die, wenn nichts gefunden wird, nehmen die tendenziell im Preis ab, weil immer wieder neue Aktien ausgeschüttet werden.
Richtig, oder?
Vielleicht dies einfach noch als Warnhinweis.
Das sind Explorationsunternehmen, Stand heute, genau.
Ja, okay. Gut. Wenn wir jetzt noch kurz über den Tellerrand hinausschauen, Batterien oder Metalle für die Energiewende,
ja.
Neben Kupfer, welche Metalle dürften für dich in den nächsten, sagen wir jetzt, 5 Jahren besonders spannend noch werden?
Also eben, ich denke, Nickel wird ganz schwierig, aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe, wegen Indonesien. Wenn da die Strategie ist, den Nickelpreis tief zu halten, dann wird der Rest der Welt Schwierigkeiten haben. Was wir nach wie vor spannend finden, ist Lithium. Das ist immer noch ein Markt, der ist noch jung, der entwickelt sich noch, ist dynamisch. Klar, 2 sehr gute Jahre, jetzt ein ganz schlechtes Jahr, oder massiv eingebrochen. Da sehen wir aber schon das Potenzial für eine Wende wieder. Also eher kurzfristiger, sage ich mal. Mal mindestens für eine Bodenbildung und dann sicher auch in 2, 3 Jahren gehen wir davon aus, dass es wieder deutlich besser aussieht.
Ja. Uranpreis hat sich ziemlich abgekühlt jetzt die letzten, also ziemlich abgekühlt ist relativ, sag mal.
Auf hohem
Niveau ist es ein bisschen zurückgegangen. Genau. Psychologisch, sagen wir jetzt mal, fühlt es sich so an. Wie wird sich dieser einpendeln in den nächsten Jahren? Haben wir jetzt auch die 100-Dollar-Marke erreicht und jetzt haben wir genügend Produktion bis für die nächsten 20 Jahre oder muss der Preis dann nochmals hoch?
Also die erste Antwort, nein. So, also genügend Produktion haben wir da noch lange nicht. Weil das Profil, wenn sind wir jetzt wieder bei der Net-Zero-Geschichte oder Klimagipfel, die Länder, die geplätscht haben, nuklear verdreifachen bis 2050, die Produktion haben wir nicht. So. Wir haben in den großen Produzentenländern, die großen Firmen Cameco und Casatomprom haben Schwierigkeiten, die Produktion hochzufahren. Die Wildcard, die wir da sehen, ist eigentlich das Projekt von NextGen, oder? Das sollte in den nächsten, sag ich mal, 3 Monaten quasi das Federal Permit bekommen in Kanada. Wenn es das bekommt, dann kommt richtig Produktion in den Markt, potenziell.
Und ab welchem Jahr dann?
Ja, Sie sind da, sage ich mal, recht optimistisch. Sie sagen, Sie können das 2028 realisieren, ab 2029. Die Pessimisten sagen, wird wahrscheinlich eher 2031, 2032. Wenn NextGen so in die Produktion kommt, wie Sie es announced haben, von der Idee her, dann wirst du, ich sage mal, 29 bis wahrscheinlich 32 hättest du ein Surplus im Markt. Okay. So, das würde das grundsätzliche Bild ändern, Uran. Ja. Aber nachher würde es auch wieder ins Defizit fallen, weil dann das Profil von Cameco absinkt, das Profil von Produktionsprofil potenziell von Kazatomprom sinkt ab, oder? Also du hast da so wie verschiedene Wellen. Also ich glaube, das ist jetzt so kurzfristig der große Swing-Faktor, weil halt, wenn NextGen in die Produktion kommt, die sind dann auf der Kostenkurve wirklich zu unterst. Mhm. Also die können dann sagen, ja, die haben ja auch schon gesagt, wir verkaufen alles Spot, oder? Und sie sind dann so quasi im Spotmarkt, wären sie der Last Man Standing, oder? Alle anderen vorher haben ein Problem, bis sie ein Problem haben, weil die Kosten so tief sind.
Ja. Und bis zum Jahr 2028, 2030, wann dann NextGen in Produktion geht, könnte man dann nicht sagen, ja, die Atomkraftwerksbetreiber sitzen einfach auf ihren aktuellen Beständen, die vielleicht noch bis dahin reichen und kaufen dann neues Uran ein und dadurch fällt der Preis wieder in sich zusammen.
Ja, das ist jetzt eben die spannende Sache, oder wie reagiert der Markt, falls das Permit kommt, oder? Also ich meine, wenn das Permit nicht kommt, oder sage ich einfach mal verzögert wird, das dauert einfach länger, kann ja auch sein. Wir haben noch mehr Fragen, wir wollen noch mehr wissen, oder? Dann wäre das grundsätzlich bullish, weil es natürlich die Situation wieder verschärft, oder? Und wenn es kommt, ist dann so die Frage, haben dann alle das Gefühl, in der Industrie ja Problem solved, oder? Wir schieben da noch ein bisschen hin und her, oder? Ich glaube, das haben viele der Uranbullen haben das immer so ein bisschen unterschätzt. Weil die Industrie Lager hat, haben die natürlich schon noch ein bisschen Möglichkeiten, so ein bisschen zu tauschen, sage ich jetzt mal, oder? Also sie zum Beispiel, Japan hat natürlich noch Lager, weil die hatten früher Lager gebaut für einen viel größeren produktiven Betrieb. Die sind ja erst am Hochfahren, also die haben auch noch Manövriermasse. Und ich glaube jetzt auch bei den letzten Announcements, oder Cameco hat ja dann gesagt, okay, wir wollen McArthur River hochfahren weiter. Wir schauen, ob wir Cigar Lake noch ein paar Jahre verlängern können, also quasi the lifetime of the mine, oder? Und das hat dann wie, ich sage dem immer so, virtuelles Uran generiert, oder? Diese beiden Maßnahmen zusammen haben etwa so potenziellen Supply von, ich sage jetzt mal, 100 Millionen plus Pfund Uran, was fast eine Jahresproduktion ist, ein bisschen weniger, mal wieder so ein bisschen auf die Landkarte getan, oder? Und das gibt natürlich dann den Produzenten wieder die Möglichkeit, zu sagen, ja gut, wir sind jetzt ein bisschen knapp, oder? Das ist immer die Diskussion bei Cameco. Die haben relativ viel verkauft, haben Mühe hochzufahren, das ist das Problem bei den Kasachen. Müssen die im Spotmarkt kaufen, oder? Und wenn sie natürlich dann so die Möglichkeit haben zu sagen, ja gut, ich bin jetzt ein bisschen knapp, verzichtet ihr auf eine Lieferung, ihr habt ja noch Lager, dafür gebe ich euch dann hinten, wo wir ja wissen, wird es ja wahrscheinlich auch knapp, dafür etwas zu einem besseren Preis, oder? Es macht einfach ihre Optionalität, die Manövriermasse besser.
Hey Matthias, danke dir vielmals für dieses sehr spannende Gespräch. Wo können die Zuschauer noch mehr von dir lernen?
Ja, also wir haben natürlich unsere Webseite für Talk Capital Management AG. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf unsere Videos hinweisen, wo wir so die verschiedenen Battery Metals kurz beschrieben haben, unseren Outlook von Ende nächstes Jahr, letztem Jahr, für dieses Jahr. Es gibt da diverse Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Matthias, danke vielmals und alles Gute. Ja,
vielen Dank, Noah, für die Einladung.